Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch sehr, hier zu einem wichtigen Thema, wie ich glaube, sprechen zu dürfen. Adipositas. Wenn ein Patient auf die Intensivstation kommt mit einer Adipositas und einem Organproblem, dann hat er ja schon viele Jahre und Jahrzehnte zu viel Energie gespeichert. Und wir müssen uns quasi als Krisenmanager bewähren, hier die massive Krise abzuwenden. Ich an deiner Mutter kann ich gratulieren, sie hat den QR-Code erfunden. Das hat sich jetzt so wirklich verbreitet in der Welt, aber man kann es ja leider nicht mehr als Patent irgendwie anrechnen, aber ich habe das hier sehr gerne hergezeigt, weil das ist derzeit der Schlüssel, dass man irgendwo hineinkommt oder irgendwas machen kann. Ja, das sind die Folgen. Adipöse Beatmungspatienten. Wir haben ja in Österreich das Dogma oder in ganz Europa, in der ganzen westlichen Welt, Patienten mit Corona-Infektion so lange nicht zu behandeln, bis sie eigentlich intensivpflichtig sind oder spitalspflichtig sind. Ich habe jetzt letzte Woche einen Patienten beraten, telefonisch, der dreimal nach Hause geschickt wurde. Zuletzt haben sie ihm um 8 am Abend gesagt, die Rettung kommt um 4 in der Früh, er soll nach Hause gehen. Von der früheren Rudolf-Stiftung in den 7. Bezirk mit 39 Grad. Also es ist immer ein Problem, was mache ich mit diesen Leuten. Und Sie sehen, die sind teilweise sehr kräftig. Die schaffen es, so Jahresringe anzusammeln und herumzutragen, rund um einen gesunden Körperstamm mit einer gesunden Körperlunge. Gattinoni würde sagen, das ist eine relative Babylunge, also schon wenn sie nicht beatmet ist. Und wenn dieser Patient oder Patientin auf der Intensivstation landet, dann haben wir sozusagen ein mehrfaches Problem. Die Definitionen der WHO sind hier nicht so interessant, aber Sie wissen, das kann man in 4 Stadien einteilen. Was sich gezeigt hat eigentlich im Laufe des 20. Jahrhunderts, beginnend schon im 19. Jahrhundert, dass die industrielle Ernährung und Nahrstoffproduktion zu einer Überernährung mit Kohlenhydraten, vor allem mit flüssigen Kohlenhydraten, geführt hat und dass die Folgekrankheiten in erster Linie in der Leber aufgeschlagen sind. Man kann jetzt auch den Darm als Opfer sehen. Die Leber ist Opfer und Täter gleichzeitig, weil in der Leber wird das auf Lipotoxizität und auf Inflammation umgeschaltet, besonders bei kritisch kranken Patienten. Sie sehen hier eine mikrovesikuläre Steatose auf der linken Seite, dann ist ein Übergang mit makrovesikulärer Steatose und Entzündungszellen in der Leber und rechts sehen Sie schon eine Fibrose mit einem Umbau und bei der Zirrhose ist das Fett meistens schon wieder verschwunden. Das heißt, diese chronischen Entzündungen, die wir als non-communicable diseases bezeichnen, die sind ja eigentlich communicable. Die werden über die Medien, über Fernsehen und über die Supermärkte übertragen, wenn man das in einem weiteren Sinn sieht, aber sie gelten halt nicht als ansteckend wie eine Virushepatitis. Aber letztlich, wenn man schaut, die Karriere der Adipositas in der westlichen Welt, haben die tatsächlich einen unglaublichen Verbreitungsmodus, wesentlich besser als jedes Virus, gefunden. Und wir haben jetzt in gewissen Ländern bis zu 77% oder 80% Grad 3 Adipositas, also Body Mass Index über 35. Und wir müssen uns mit den Folgen sicher noch viele Jahrzehnte herumschlagen. Und Sie wissen, Begleiterkrankungen, Diabetes, Alzheimer, kardiovaskulär, Demenz und so weiter spielen eine große Rolle und werden uns in der Intensivmedizin auch lange beschäftigen. Diese Studie aus Großbritannien zeigt, dass hoher BMI, wenn man sonst auch nichts macht, schon alleine auf der linken Grafik, das Zirrhoserisiko bei Frauen erhöht. Das ist bei Männern genauso, aber das ist halt mit Frauen gemacht worden. Und rechts sehen Sie, was passiert, wenn diese Frauen noch dazu etwas trinken. Das ist die grüne Linie, also links beginnend nichts zu trinken. Und rechts trinken und Adipositas steigert das Zirrhoserisiko auf den Faktor 5. Während wenn Sie zwischen 70 und 150 Gramm, also eine immer noch ganz erhebliche Menge trinken, ist das noch nicht so massiv, als wenn Sie über 150 Gramm pro Woche zu sich nehmen. Zusätzlich ist bekannt, dass die Inflammationsvorgänge im Darm über den inhalierten Feinstaub eine Fettleber begünstigen und Rauchen ist ein Progressionsfaktor für viele Krankheiten, so auch für Leberzirrhose. Wenn ein Patient in dieser Form auf Ihrer Intensivstation liegt, können Sie damit rechnen, dass dieser Patient bereits eine Leberfibrose Grad 3 bis 4 und oder eine Leberzirrhose hat. Das hat viele, viele Gründe, unter anderem die pulmonale Hypertension, ein Rückstau, eine geringe Oxygenierung, immer wieder quasi Insults, inflammatorische Insults durch den Diabetes, durch die Infektionen, die diese Leute alle haben, durch die ungesunde Ernährung und durch den kranken Darm. Man muss sich auch als Intensivmediziner daran gewöhnen, Leber, Darm und den Gesamtpatienten differenziert zu betrachten und natürlich, wenn der Patient nicht ernährt werden kann, wenn der hochdosierte Katecholamine bekommt, die die Darmbarriere zerstören bzw. eine Ischämie im Darm begünstigen, dann kann dieser Patient eigentlich nicht gesund aus dieser Intensivstation herausgehen, selbst wenn Sie ihn mit ECMO beatmen. Und diese Patienten haben natürlich auch beatmungsmäßig Riesenprobleme, das ist nicht mein Thema hier, aber Sie alle wissen, Die Compliance berechnet sich von der Lunge selbst und diese haben eine sehr hohe extratorakale Compliance-Minderung. Das heißt, sie müssen gegen Fettmassen ankämpfen, um eine relativ kleine Lunge bei diesen Patienten zu beatmen. Das heißt, was soll man mit denen machen? In erster Linie nicht intubieren. High-Flow-Oxygen ist von den Studien wahrscheinlich die beste Methode, diese Leute zu behandeln. Durch das viele Fett im Gesicht haben sie einen kleinen Vorteil. Die Maske passt sehr gut, ja, und es pfeift nicht links und rechts heraus aus den Augenwinkeln. Das heißt, diese Leute können ganz gut mit Maske oder Nase, CPAP beatmet werden. Die haben fast alle eine Hyperkapnie, weil die alveoläre Hypoventilation spart Energie mit weniger Atemminutenvolumen, da wird mehr CO2 abgeatmet. Und sie haben ja vielfach auch dieses OSAS, Schlafapnoe-Syndrom, und werden schon zu Hause mit irgendwelchen Geräten beatmet. Das heißt, wenn der Patient Atemprobleme hat, schauen Sie bitte, was ist die Pathophysiologie? Ist das jetzt wirklich eine Pneumonie oder ist das vielleicht die Sedierung, die der Psychiater vorgeschlagen hat? Benzos wirken ja atemdepressiv. Was immer was bringt für diese riesengroße abdominelle Fettmasse, den Patienten schräg lagern. Aber trotzdem, Sie müssen wissen, das Tidalvolumen sollte nicht am Real, sondern am Idealgewicht. Ja? Wir denken einfach, der Patient ist ein kleines Baby. Sie sehen da rechts ein 17 Kilo schweres Baby. Also wenn Sie sich das merken, das Konzept für den Beatmungspatienten mit Adipositas ist die Fat Baby Lung nach Gattinoni. Ja? Also rundherum sehr viel Fett, nicht zum Beatmen. Und die Lunge müssen Sie fast mit Glacé-Handschuhen beatmen und anfassen. Also Piep gehört optimiert, die brauchen meistens 5 bis 6 cm Wassersäule höheren Piep aufgrund dieser Körperfülle. Sie haben gleichzeitig, dazu komme ich noch, muskulär ziemliche Limits. Sie sind meistens nicht die stärksten und nicht die trainiertesten, auch wenn sie sehr viel Gewicht durch die Gegend heben können. Und sie müssen teilweise mit Spitzendrucken über 30 leben können, weil einfach sonst sich nichts bewegt. Was Sie noch berücksichtigen müssen, ist, dass diese große Fettmenge auch in der Pharmakodynamik eine Rolle spielt, weil viele Sedativa sich darin ansammeln und dann noch Wochen danach, nach dem Intensivaufenthalt, freigesetzt werden. Das gilt auch für das Dormicum. Das ist ja sehr beliebt gewesen aufgrund der kurzen Halbwertszeit, aber das ist letztlich im Fett gespeichert gewesen und konnte von Ritz noch 3 Wochen nach dem Absetzen nachgewiesen werden. Also viele von Ihnen kennen diese Problematik, die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht komplett abdecken. Also an jeder Ecke des Körpers gibt es Probleme, zu wenig Muskeltätigkeit, eine Hypoventilation, Immunsuppression, schlechte Immunreaktion. Zerebral gibt es auch schon frühzeitig Defekte. Die Patienten haben einen verminderten Lebenswillen, teilweise können nicht kämpfen. Wenn sie tracheotomiert sind, kommt der ANO-Arzt nicht zur Trachea mit dem vielen Fett. Also es gibt viele, viele Probleme. Blutmäßig, die Niere ist gestaut. Also es gibt viele Probleme, ja. Das Herz ist belastet, aber mein Job ist hier, das Rot unterlegte, mich ein bisschen um die Leber zu kümmern. Adipositas kann eigentlich jede Leberkrankheit zu einer Blüte bringen. Sie sehen hier links, was kann man haben in der Leber? Man kann eine Fibrose haben, eine Steatose, eine Zirrhose, also eine Architekturänderung mit einer Vermehrung von Bindegewebe in der Leber, die berühmte harte Leber, Hepatotoxizität, wenn Sie Antibiotika geben oder zum Beispiel Amiodaron und der Patient kriegt plötzlich Leberprobleme, ist das bei den adipösen Patienten wesentlich gefährlicher. Wenn Sie eine Hepatitis C haben, ist es leicht zum Behandeln, aber viele kriegen gar keine Zirrhose, auch wenn sie es 40 Jahre haben, aber die Dicken haben schon nach 10 Jahren eine Zirrhose. Das hängt mit dieser metabolischen Situation in der Leber zusammen. Und auch portale Hypertension, der eigentliche Killer beim Zirrhosepatienten, ist bei den adipösen Patienten wesentlich häufiger, wird aber oft nicht erkannt. Und Sie sehen, es gibt gleichzeitig mehrere Veränderungen. Zum einen haben Sie diese chronisch-inflammatorische Zirrhosebildung. Ja, hier sehen Sie eine mikronodulare Zirrhose, das ist meistens bei Alkohol, bei NASH, also wie man es früher sagte, nicht alkoholische Steatohepatitis, Diabetes, aber nicht beim Virus, mikronodulär. Gleichzeitig schrumpfen die Muskeln und das Fett wird mehr. In dieser Balance gibt es dann halt Probleme. Die Mortalität steigt an, Sepsis wird tödlicher, Ammoniak kann auch vermehrt gebildet werden. Das ist ein ganz interessantes Molekül, das im Muskel abgebaut wird. Wenn Sie keine Muskeln mehr haben, steigt Ammoniak an. Enzephalopathie ist die Folge davon, aber auch natürlich, wenn Sie transplantiert werden, müssen Sie länger zurückkommen. Ja, noch einmal zum Thema Adipositas, Zirrhose. BMI sagt eine Dekompensation voraus, auch wenn Sie den Aszites ablassen und den Patienten um 12 Kilo leichter machen, unabhängig vom Albumin, unabhängig von portaler Hypertension, weil letztlich Adipositas eine inflammatorische Erkrankung ist und Zirrhose ebenfalls. Sie sehen hier bei Adipositas kommt es viel häufiger zur Dekompensation, also wenn sich das Aszites-Problem manifestiert, wenn die Niere versagt oder das Gehirn versagt. Und wenn ein Pforzader-Hochdruck besteht, kann man den mit Beta-Blocker, mit Nitraten behandeln und auch mit Statinen. Wenn der Patient stark adipös ist, spricht er wesentlich weniger an. Und was wir in den letzten Jahren erkannt haben mit ganz simplen Methoden, ist eine neue Erkrankungsform, die Myosteatose. Das heißt, die Muskeln sind genauso krank wie die Leber, nur macht niemand eine Muskelbiopsie. Man kann es aber sehr leicht mit einer Software, die $5,000 kostet, ausrechnen. Und zwar sehen Sie dann entweder sowas. Hier sehen Sie rote Muskeln, das sind Muskeln, wie sie sein sollen, die sind dicht, die enthalten wenig Fett. Und Sie sehen Patienten mit Leberzirrhose, die eine gute Prognose haben. Die haben genügend Muskeln, das kann man quantifizieren. Die Farbe kann also die Hounsfield-Einheiten umsetzen. Und trotz des hohen Body Mass Index hat dieser Patient eine gute Prognose. Wenn Sie hingegen diese gelben Muskeln anschauen, Sie sehen einerseits links richtige blaue Spots, auch hier, also Fetteinlagerungen in der Muskulatur, gleichzeitig eine Atrophie. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn Sie die Hounsfield-Einheiten adjustieren, sehen Sie, dass die Hälfte der Muskeln eigentlich verfettet sind. So wie die Leber ist auch die Muskulatur verfettet. Nur wir haben das viele Jahre übersehen und nicht erkannt. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, ohne Muskeln können Sie den auch nicht extubieren. Und diese Patienten sind dann leider, bleiben auf der Strecke. Das heißt, diese Zusammenfassung beschreibt, dass Zirrhose mit dieser Myosteatose eine massive Verschlechterung der Prognose bedeutet. Nächste Folie. In der Bevölkerung sehr, sehr häufig NAFLD, nicht-alkoholische Fettleber, NASH, nicht-alkoholische Steatohepatitis. Man kann das mit allen möglichen Methoden nachweisen. Die Dicken gehen nicht gerne in den MR. Viele MR sind auch nicht groß genug, dass sie hineinpassen. Ultraschall sieht man ab und zu gut. Dann sieht man, dass die Leber hell ist. Das ist Ihnen allen bekannt. Man kann auch biopsieren, wenn man sich besonders dafür interessiert. Aber meistens ist die Information nur, dass sehr viel Fett in der Leber drinnen ist. Ja? Aber es hat sich ein bisschen geändert. Es war den Hepatologen und metabolischen Experten peinlich, dass immer der Alkohol in der Definition steckte. Deswegen hat man jetzt, ja, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Nachdem bekannt ist, dass es vorwiegend die westliche Welt betrifft, trotz unterschiedlicher Mutationen für dieses PNPLA3-Gen, sind die westlichen Staaten durch den Lebensstil in erster Linie betroffen, hat man letztes Jahr eine neue Definition gemacht, das Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Also was früher NASH und NAFLD geheißen hat, heißt jetzt MAFLD. Okay? Also wenn man das so will. Die Österreicher haben wir früher schon aus NASH und ASH, alkoholische Steatohepatitis, BASH gemacht, also beides. Ja? Isst viel und trinkt viel. Ja? Gut, also diese Terminologie hat sich geändert und Sie sehen, das ist quasi dieses Spektrum, hat in erster Linie mit dem Diabetes zu tun. Und auch beim Diabetes wissen wir, dass die Darmbakterien mitentscheiden, ob jemand Diabetes kriegt oder nicht. Und diese ganzen Krankheiten kommen letztlich auch von der Diät und von den Darmbakterien und von den fehlenden Polyphenolen wahrscheinlich. Ja? Marchesini aus Mailand hat das mehr oder weniger mitdefiniert. Und ich möchte jetzt die Inflammation mit der Leber und dem Darm in eine Art Synthese bringen. Ja? Wir sind schon nahe am Schluss. Also die Leber hängt an der Pforzader. Die Pforzader bringt normalerweise 80% des Leberblutflusses zustande. Bei der Leberzirrhose übernimmt die Arterie und kriegt 50%. Das heißt, was im Darm freigesetzt wird durch zum Beispiel schlechte Barrierefunktion, gestörte Barriere, fehlerhaftes Diätverhalten, viel Alkohol, wirkt ja auch als ein Tiebreak oder Tight Junction Breaker für die Darmbarriere, macht letztlich auch der Leber Probleme. Das heißt, die Pforzader transportiert diese Inflammationssignale in die Leber. Das geht durch die hepatischen Sinusoide, dort sind die kupferschen Sternzellen und das sind letztlich die Immunzellen, die im Organismus die Inflammation erst einmal installieren. Das heißt, wenn Sie die hemmen, das kann man mit Gadoliniumchlorid machen, kriegt auch ein Patient, wenn er noch so viel Alkohol trinkt, keine Zirrhose. Das ist aber in der Praxis noch nicht etabliert. Aber als Beispiel sehen Sie hier, warum die übergewichtigen Patienten viel stärker vom Coronavirus betroffen sind. Das hat damit zu tun, dass das ACE-Expression steigt in einer Fettleber und gleichzeitig auch die Inflammation mehr oder weniger schon angeworfen wurde durch die Ernährung. Und dann braucht es nicht mehr viel, dass die viralen Stimuli dazu führen, dass diese Patienten dann letztlich ein kritisch krankes Bild entwickeln. Ja, Interleukin 6 spielt hier ebenfalls eine Rolle. Und interessanterweise LPS spielt auch eine Rolle. Wenn Sie viel trinken, haben Sie 10-mal so viel LPS im Pforzaderblut. Wenn Sie eine Leberzirrhose haben, kann die Leber das LPS, also Endotoxin, nicht herausfiltern und dann kriegen Sie letztlich diese systemische Vergiftung, die den Zirrhotiker im Endstadium kennzeichnet. Aber interessanterweise antiinflammatorische Interventionen, und hier komme ich wieder auf die Polyphenole, Kaffee hat sich bewährt, ist 50% weniger Leberkrebs. Wie kann man das verstehen? Nur über die Inflammation. Und vor 2 Jahren ist eine Arbeit erschienen, auch Aspirin, dieses normale kardiologische Aspirin, senkt das Risiko auf 70% oder 60%. Das heißt, diese antiinflammatorischen Volksmittel sollten wir auch diesen Patienten anbieten. Lipid, Zuckerexzess, Sie wissen, die essen sehr, sehr viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Darmbakterien reagieren und es gibt krankmachende und gesund haltende Darmbakterien. Wir nennen das Dysbiose, wenn die krankmachenden überwiegen. Ich möchte jetzt nicht zu weit darauf eingehen, aber die können sogar immunsuppressiv wirken und die Patienten haben durch diese Barrierestörung Probleme. Und eine sehr innovative Studie hat sich angeschaut, kann ich die Barriere verändern? Es gibt also so für Reizdarmpatienten, die auch so eine Barrierestörung haben, ein Medikament, das ist gerade in Zulassung, Lubiprostron. Und diese interessante Studie hat festgestellt, wenn ich den Darm dicht mache mit dieser Droge, dann kommen diese ganzen Gifte weniger stark in der Leber an und dann bildet sich die Leberverfettung zurück, ohne dass ich sonst was mache. Also im Gegensatz zum Radfahren, was man denen immer sagt, was nie funktioniert, einfach dieses Mittel geben, den Darm abdichten und dann bildet sich innerhalb von 12 Wochen hier massiv die Verfettung der Leber zurück. Ja, beim Placebo passiert nichts. Und Sie sehen, die Wirkung dürfte auch sein, dass Endotoxin systemisch hinunterreguliert wird. Das heißt, ein Inflammationstreiber fällt aus und das ist doch wirklich interessant, weil man eine ganz andere Methode hat, die Inflammation der Leber zu steuern, indem wir die bakteriellen Produkte ausschließen. Und dieses etwas komplexe Tier soll Ihnen eben zeigen, die Zusammenhänge zwischen der intestinalen Dysbiose, der Barrierestörung und der über die Pfortader antransportierten Gifte, die die Leber umbauen. Ja, das ist eine bekannte Geschichte auch für uns alle als Gastroenterologen, dass diese Barriere bei entzündlichen Darmerkrankungen gestört ist, dass industrielle Emulgatoren, wie Sie sie schon gesehen haben, diese Barriere schwächen, dass es aber auch genetische Faktoren gibt. Ich habe, glaube ich, 2016 in Herrnstein darüber reden dürfen. Diese Antibiotika, die in diesem Mukus drinnen sind, die sind bei manchen Leuten ineffizient. Die kriegen dann 5-mal häufiger Morbus Crohn. Und das dürfte bei Intensivpatienten ebenfalls eine Rolle spielen, auch wenn es noch nicht so untersucht wurde. Relativ zum Schluss möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt beleuchten, weil unsere Patienten haben ja meistens ca. 14, 15 Medikamentenkonzepte parallel und DILI, Drug-Induced Liver Injury, ist eigentlich die häufigste Intensiverkrankung, die die Leber hat und das ist auch interessant, diese DILIs treten häufiger bei übergewichtigen Frauen auf. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Dame aus der Wachau, 130 Kilogramm, der Hausarzt hat ihr Voltaren in den Popo gegeben und Aulin zum Schlucken, ja? Und die kam mit einem akuten Leberversagen damals auf 13H1. Die hat hohe Triglyceride gehabt. Wir haben gedacht, das wird eh gut gehen, die ist gut genährt. Nichts da, die musste transplantiert werden. Aber wir haben das zum Anlass genommen, nachdem das der 4. derartige Fall war und alles waren übergewichtige Frauen, dass Aulin dann irgendwie, das war ein NSAR, das damals beworben wurde, in den meisten europäischen Ländern schon weg war, dass Aulin dann auch dem Gesundheitsministerium zu melden als Verursache. Das heißt, diese Konstellation Übergewicht, Fettleber macht ein Risiko für DILI, also Drug-Induced Liver Injury. Bei den meisten Medikamenten steht es dabei, man kann es ein bisschen aufdröseln, welche Leberfunktionsparameter erhöht sind, wenn die so gemischt sind, wenn primär hepatozellulär oder cholestatisch. Die cholestatischen sind harmlos, kann man sagen, es gibt sogar welche, wie zum Beispiel durch Claritromycin ausgelöst, da gibt es überhaupt keinen Todesfall, aber die starken, über 20-fach erhöhten Transaminasen, muss man irgendwie was tun, man kann sogar dazu schreiten, ein Cortison zu brauchen, wenn der Patient eine Art autoimmunologische Reaktion hat. Das ist hier, also die haben teilweise Antikörper, wenn man biopsiert, sieht man auch die Lymphozyten in der Leber drinnen und das machen viele Schmerzmittel, Novalgin habe ich schon gesehen, vieles, was auf der Intensivstation verwendet wird, meistens sind das Antibiotika und hier vor allem das berühmte Augmentin. Und die meisten von uns werden keine Biopsien machen, weil die Patienten gelten ja als hepatopathisch und koagulopathisch, aber eigentlich haben die eine gestörte Gerinnung und eine Hyperkoagulation, das möchte ich am Schluss noch zeigen. Das heißt, die Corona-Krise hat gezeigt, Fettleber, Inflammation macht auch das Coronavirus gefährlicher. Wenn Sie eine Zirrhose haben, kriegen Sie eine Dekompensation. Wenn Sie beatmet werden, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, glaube ich, 9-mal höher. Und wie kann das funktionieren? Ich habe schon gesagt, ACE-Expression steigt an. Das heißt, hier kann das SARS-CoV-Virus besser andocken. Gleichzeitig die bekannte prokoagulatorische Wirkung. Nachdem wir in Österreich ja nichts machen gegen das Virus, in der Anfangsphase bilden sich kleine Thromben, erst wenn der Patient aufgenommen wird, kriegt er eine Antikoagulation. Und es gibt hier mehrere Faktoren, warum Leberzirrhose hier Corona-Infektionen schwerer verlaufen lässt und warum diese adipösen Patienten durch ihre nicht erkannte, grundbestehende Zirrhose gefährdet sind. Ja? Abnormal Liver Biochemistry ist häufig, sie haben eine proinflammatorische Zytokinexpression und Alkohol trinken sie aufgrund des Lockdowns noch mehr und wenn sie dann das Virus bekommen, sind sie besonders dran. Ja? Das heißt, hier sehen Sie den schon präexistenten Zirrhotika, akute oder akut auf chronisches Leberversagen, das Gehirn leidet darunter, die Lymphozyten leiden, sie können das Virus nicht attackieren, gleichzeitig machen sie keine Antikörper bzw. keine Impfreaktion, das kann vielleicht auch was Gutes sein ab und zu, und kriegen dann letztlich durch viele inflammatorische Signale auch sehr leicht ein Atemversagen. Ich kann nur berichten, mein Vater hat mit 88 unter Marcomar eine Lungenembolie nach der Impfung gekriegt, das heißt, dieses Spike-Protein ist relativ aggressiv in diesen Gefäßproblemen. Und hier sehen Sie, was passiert, das sind USA-Daten, Child C, 90% Mortalität, wenn sie beatmet werden, Hospitalisation 8% und A, B, C, das sind so 5 Parameter, die wir messen, die akkumulieren sich zu dieser hohen Mortalität mit Corona und Zirrhose. Ich möchte jetzt noch zum Schluss ein Patientenbeispiel bringen, der vor einigen Monaten bei uns gelegen ist. Langjähriger Diabetiker, kommt mit starken Bauchschmerzen auf die Abteilung und man sieht hier einen Ileus und hier sieht man auch eine Inflammation, ich hoffe, von hinten kann man das sehen, Verdickung der Iliumwand und eine Pfortaderthrombose. Das heißt, die Kombination Inflammation und Thrombose ist in der Biologie sehr, sehr verbreitet und so auch hier. Und wir erkennen immer wieder Patienten mit Pfortaderthrombosen, die nicht erkannt werden, die auch unter jahrelanger Antikoagulation nicht mehr aufgehen. Der Patient hat auch einen, wie gesagt, Ileus gehabt, das hat sich Gott sei Dank mit Antibiotika alles über viele Wochen verbessern lassen. Dann hat er noch ein Dili bekommen auf ein Antibiotikum. Aber Tatsache ist, durch die Antikoagulation konnte dieser Mensch gerettet werden. Das heißt, es hat sich letztlich der portale Hypertonus zurückgebildet, der Aszites war weg, da ist ein paar Mal punktiert worden und die Leberwerte sind am Schluss auch wieder runtergegangen. Es gab noch eine Komplikation bei der Ösophagusvarizentherapie, aber sonst ist nichts passiert. Und hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Leberpatienten keineswegs, wie man von der schlechten Gerinnung glauben müsste, zu Blutung neigen, das tun sie schon, aber nur über die portale Hypertension, viel eher neigen sie zu Thrombosen. Und ich glaube, das ist einer der Faktoren, die wir auch in der Intensivmedizin berücksichtigen sollten. Diese Leute haben eine prothrombotische Grunderkrankung und das führt dazu, dass sie viele Leberkrankheiten bekommen, dadurch, dass in den Lebersinusoiden oder in der Pfortader Thrombosen entstehen. Und was dann am Schluss herauskommt, sehen Sie hier, fibrotische Lebern mit verschlossenen Gefäßen, das sieht man eigentlich in der Bildgebung kaum, portale Septenbildung als Folge dieser Fibrose und Zirrhose und die können auch latent, ohne dass sie das wissen, eine portale Hypertension haben. Und Sie sehen hier mit zunehmender Schwere der Lebererkrankung haben Sie immer mehr prokoagulatorische Faktor 8 und immer weniger antikoagulatorische Faktoren im Blut nachzuweisen. Das heißt, das dürfte ein Progressionsfaktor sein, wo wir eventuell auch einsetzen können, aber es noch nicht gelernt haben. Und das von Willebrand-Faktor-Antigen hat sich gezeigt bei der Zirrhose als ein besonders gutes prognostisches Tool. Das heißt, Prokoagulation ist gleich Pro-Progression. Ich komme zu meiner letzten Folie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Patienten mit Fettleber bzw. Muffel, wie man heute sagt, haben ein erhöhtes Risiko für thrombotische Ereignisse, haben Insultrisiko, haben kardiologische Risiken, sind aus den NOAC-Studien ausgeschlossen. Blutungsrisiko wird immer überschätzt und das Thromboserisiko unterschätzt. Und gerade bei den Corona-Patienten ist es so, dass Zirrhose ein extremer Risikofaktor ist für Beatmungskomplikationen, Intubation, aber auch für die Mortalität. Und hiermit möchte ich schließen und für die Aufmerksamkeit danken.